Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Jacqueline Straub ist eine junge katholische Theologin. In ihrer Freizeit boxt sie, was im Übrigen erklärt, dass sie den Kampf auch führt gegen die katholische Kirche, weil sie der Meinung ist, Frauen sollten in der katholischen Kirche eine andere Rolle spielen als bisher und B, Frauen sollten auch zum Priestertum zugelassen werden. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen, hallo.
Frau Straub, wir haben gerade Ostern hinter uns gebracht, das höchste Fest der Christenheit, auch für Sie persönlich?
Ja, also Weihnachten ist natürlich auch sehr wichtig für mich, aber Ostern ist natürlich ein Höhepunkt. Also ohne Ostern wäre Weihnachten nicht das, was es wäre.
Warum ist Ostern so wichtig?
Ostern ist wichtig, weil dadurch Gott uns Menschen gezeigt hat, wie sehr er uns liebt, dass er in jedem Abgrund mit dabei ist und dass er uns Menschen nicht einfach alleine lässt.
Wie haben Sie in diesem Jahr Ostern gefeiert?
In Italien.
Okay. Ja. Gibt es da bestimmte Rituale, unabhängig von dem Land, in dem Sie sich gerade aufhalten, oder?
Also in Italien war ich eigentlich nur aus Ferien halber dort. Was dort sehr interessant war, war die Karfreitagsprozession. Da wurde in der ganzen Stadt wurden Lautsprecher aufgestellt und wurde die Messe im Prinzip durch Lautsprecher in der ganzen Stadt verkündet. Das fand ich sehr schön, mit Lieder zwischendrin und dann konnte man dann auf der Straße durch die Fußgängerzone mitsingen.
Okay. Die Osterbotschaft des Papstes, traditionell Urbi et Orbi, Papst Franziskus hat in diesem Jahr gesagt, der Rüstungswettlauf in der Welt sei schändlich. Würden Sie vermutlich so unterschreiben?
Ja, definitiv. Also ich wünsche mir, dass es weniger Krieg gibt. Ich wünsche mir, dass die Machthaber dieser Welt weniger auf ihre eigenen Interessen schauen, sondern mehr schauen, was brauchen die Menschen. Und ich glaube, wenn wir uns alle zusammenreißen würden, dann könnte man schon sehr viel besser machen in der Welt.
Punkt 2. Franziskus hat auch die Anschläge in Sri Lanka auf Christen, auf christliche Einrichtungen, auf christliche Kirchen auf das Schärfste verurteilt und seine Solidarität mit den Opfern bekundet. Auch das vermutlich könnten Sie unterschreiben.
Ja, selbstverständlich. Es ist grausam, was in Sri Lanka passiert ist. Es sind über 300 Todesopfer und etliche Verletzte. Und es ist schlimm, vor allem, dass genau an Ostern, an dem Tag der Auferstehung von Jesu Christi, dass dort so ein schlimmes Attentat passiert ist.
Und, ist das ein Thema, das auch medial unterbelichtet ist, die Verfolgung von Christen, jetzt nicht nur in diesem speziellen aktuellen Fall in Sri Lanka, sondern auch in vielen anderen Ländern?
Ich würde sagen, ja, es gibt eine riesige Christenverfolgung, gerade im Nahen Osten oder auch in China, also so im asiatischen Raum, von denen wir viel zu wenig hören, weil natürlich wir sind eher auf den Westen fokussiert, verständlich. Aber die Christen dort leiden sehr und da gibt es sehr viele Schicksalsfälle, von denen wir nichts wissen und über die wir auch gar nicht berichten. Und vielleicht hat es oder führt Sri Lanka uns jetzt wieder mehr auch zu schauen, wie es eigentlich den Christen in den anderen Ländern geht. Weil uns geht's gut. Wir müssen uns nicht rechtfertigen für unseren Glauben.
Was ich mir gar nicht hätte vorstellen können, kaum haben wir die Sendung angefangen, schon gibt es eine Vielzahl von Mails. Ganz offensichtlich treffen Sie bei bestimmten Leuten entweder den richtigen Kern oder den wunden Punkt.
Ja. Die Leute reagieren teilweise sehr bösartig auf meinen Wunsch oder auf meine Aussagen. Ich bekomme auch immer wieder E-Mails, also wirklich Hass-E-Mails von Leuten, die sagen, ich komme in die Hölle, ich zerstöre die Kirche.
Also gibt ein paar Mails, Beschimpfungen der katholischen Kirche, lasse ich jetzt mal weg. Dann gibt es jemanden, der schreibt, Franziskus ist der antichristliche Papst. Was bedeutet diese Formulierung?
Ja, Franziskus will ja Reformen in der katholischen Kirche durchführen. Vielleicht für die Liberalen in unserer Kirche zu wenig. Aber trotzdem stoßt er was an. Er will einen neuen Dialog starten in gewissen Punkten. Und das natürlich gefällt nicht allen. Jene, die sehr, sag ich mal, reaktionär sind, so die Ewiggestrigen, die wollen keine Veränderung in der Kirche.
Dann gibt es eine Frau, die schreibt, nach 44 Jahren als Katholikin hätte sie die Konsequenzen gezogen, diesen männerdominierten Verein verlassen. Und sei jetzt, wenn ich es richtig sehe, evangelisch konvertiert. Das wäre ja auch eine Alternative für Sie gewesen, oder?
Ich habe es mir überlegt in meiner Jugend, aber ich habe einfach gespürt, ich fühle mich wohl in der katholischen Kirche. Ich liebe auch die katholische Kirche, auch wenn nicht alles gut ist.
Warum?
Ich finde vor allem die Sakramente, also das Ritual, die Gottesdienste finde ich sehr schön. Und für mich auch spirituell gibt mir das eine sehr große Tiefe. Ich habe auch eigentlich kein Problem mit der Hierarchie. Ich finde nur, man darf eben die Macht nicht missbrauchen. Also nur, weil man jetzt Bischof ist, darf man jetzt nicht Missbrauchsfälle irgendwie vertuschen, weil man dann denkt, man muss seine Priester retten.
Also, wir wollten reden über Ihren Weg zur Kirche. Kommen Sie aus einer gläubigen Familie?
Ich würde sagen, ich komme aus einer so einer typischen katholischen Familie. Eine, wo den Glauben jetzt nicht irgendwie an die große Glocke hängt. Also wir haben jetzt nicht irgendwie Bibel daheim gelesen. Wir sind auch sonntags nicht in die Kirche gegangen, eigentlich nur so an Weihnachten. Aber wir wurden in den christlichen Werten großgezogen.
Sie sind dann irgendwann mit 15, 16 Ministrantin geworden, korrekt?
Mit 17 erst.
Mit 17 erst.
Genau, erst nach der Firmung. Ich habe erst mich firmen lassen und habe dann gemerkt, oh, ich würde so gern noch, also ich habe dann schon gespürt, ich habe so eine Berufung in mir gespürt, dass ich gern das machen will, was der Pfarrer macht.
Und eine Ministrantin hilft dem Pfarrer beim Gottesdienst,
genau.
Und ist dann sehr nah auch an diesen ganzen,
genau.
Man ist am symbolischen Altar. Inszenierungen,
genau.
Dran.
Ja, man trägt die Kerzen, man bringt das Brot und das Wein an den Altar. Man
sitzt
vorne.
Ist da eigentlich wirklich Wein drin?
Da ist Wein drin, ja.
Okay.
Und der wird dann umgewandelt ins Blut Christi, laut der katholischen Lehre.
Und die Hostie ist der Leib Christi.
Genau. Also es gibt dann dieses Brot, also dieses kleine Stückchen, so wie eine Oblate eigentlich. Und als Ministrant bringt man das dann an den Altar und man ist einfach wie so eine Art eine Hilfe. Mhm. Und ich habe dann gespürt, wenn ich da in diesem Gottesdienst bin und ganz nah am Geschehen, dass ich so eine Sehnsucht entwickle, so eine riesengroße Leidenschaft für das. Und in der Zeit habe ich mir eben auch überlegt, evangelisch zu werden, habe dann aber gespürt, nein, das... Ich möchte katholisch bleiben, weil es mir so gut da gefällt in der Kirche. Und dann war für mich klar, okay, dann gibt es eigentlich nur die Option kämpfen.
Mhm. Unsere Hörer denken für Sie mit. Wir hatten erst den Vorschlag, von der katholischen Kirche in die evangelische zu wechseln. Jetzt gibt es den Vorschlag, von der katholischen Kirche zur altkatholischen Kirche zu wechseln, weil die, so der Hörer oder die Hörerin, was Frauen angeht, ein Stück liberaler seien.
Das stimmt vollkommen. Ich könnte auch in die anglikanische Kirche wechseln, aber es kommt für mich alles nicht in Frage, weil ich finde es für mich persönlich, ich sage, es wäre zu einfach, wenn ich jetzt einfach irgendwo anders hingehen würde, nur weil es in der katholischen Kirche nicht geht. Und ich glaube, in der katholischen Kirche braucht es Frauen auch als Priesterinnen, als Diakoninnen und vielleicht auch als Bischöfinnen. Es wird der katholischen Kirche gut tun. Und darum bleibe ich und setze mich dafür ein.
Wie ist denn eigentlich im Jahr 2019 die katholische Realität? Welche Rolle spielen Frauen in der katholischen Kirche und im Vatikan?
Also die Frauen vor Ort spielen eine sehr große Rolle. Frauen übernehmen sehr viele ehrenamtlichen Tätigkeiten, aber auch hauptamtlich sind sie sehr aktiv in dem Verein.
Zum Beispiel als was?
Zum Beispiel als Pastoralreferentinnen, als Religionslehrerinnen, als Gemeindereferentin. Da gibt es eine ganze Palette oder auch einfach Frauen, die die Erstkommunionkinder betreuen. Also wirklich von A bis Z gibt es da enorm viel Sachen. Problem
ist das auch für den Vatikan?
Im Vatikan gibt es inzwischen auch mehr und mehr Frauen in Führungspositionen, das auch, aber eben nicht in Leitungsämtern. Und in der katholischen Kirche ist es noch immer so, dass gewisse Funktionen, gewisse Aufgaben an das Priesteramt geknüpft sind. Das heißt, wenn jetzt eine Frau zum Beispiel irgendeinen Beruf im Vatikan ausführen will, wo sie eigentlich die Priesterweihe gar nicht brauchen müsste, kann sie es aber nicht machen, weil es im Moment noch verknüpft ist.
Wie war das eigentlich bei Ihrem Theologiestudium? Haben Sie da auch Dozentinnen, Professorinnen erlebt?
Ja, selbstverständlich. Also wir leben ja nicht irgendwie im Mittelalter. Es gab auch von den Studierenden, gab es ungefähr 50-50 Frauen, Männer. Und es gab auch viele Professorinnen und Dozentinnen. Und also es war ein durchmischter Haufen.
Welche Schwerpunkte hatten Sie während Ihres katholischen Studiums?
Also im Theologiestudium hat man alle Fächer, wo es halt so gibt. Neues Testament, Altes Testament, Kirchengeschichte, Kirchenrecht, Philosophie, alles Mögliche. Ich habe im Master, hatte ich dann meine Masterarbeit, habe ich in Kirchenrecht geschrieben.
Kirchenrecht, und, welches Thema da konkret?
Über die Rechtsgleichstellung von Mann und Frau in Staat und in Kirche.
Das war dann eher kürzere Arbeit, oder?
Ja, also sie durfte nur 100 Seiten werden, aber hätte ich durchaus mehr Seiten schreiben können.
Also Sie haben katholische Theologie studiert, haben glaube ich auch mit Summa Cum Laude abgeschlossen.
Genau.
Mehr geht nicht.
Mehr geht nicht.
Und hatten dann welche Berufsperspektiven?
Es ist so, wenn man sich in der katholischen Kirche so öffentlich für Reformen einsetzt und insbesondere fürs Frauenpriestertum, hat man natürlich nicht nur Freunde, sondern auch jeder Bischof muss sich überlegen, will ich so eine Person einstellen. Und ich habe dann gespürt, dass einfach auch ein gewisser Druck da ist, sowohl auf mich als auch auf den Bischof, weil er muss sich in Rom rechtfertigen für die Leute, die er anstellt in seinem Bistum. Und habe dann beschlossen, es ist für mich einfacher, wenn ich im Journalismus tätig bin.
Okay, das heißt, Sie haben sich konkret auch nirgendwo bei irgendeiner katholischen Einrichtung beworben?
Doch, habe ich. Aber eigentlich immer Absagen bekommen.
Mit welchen Begründungen?
Keine Begründung.
Kriegt man da keine Begründung?
Nein.
Okay. Wie ist es, wenn Sie jetzt arbeiten, letztlich freiberuflich, journalistisch tätig sind und inzwischen ja auch, weil Sie eine bestimmte Nische besetzen, medial stattfinden? Wie reagiert da die katholische Kirche?
Ich bekomme von sehr vielen Priestern und Ordensleuten, also auch Ordensschwestern und Brüder, sehr viele positive Rückmeldungen, auch sehr viel Rückhalt, wo sie sagen, ich finde das toll. Ich werde auch von Diakonen und Priestern eingeladen zum Predigen in ihre Gemeinden, was ich auch sehr mutig finde. Von der Kirchenleitung, also vom Papst oder Bischof, da höre ich eigentlich nichts.
Die junge katholische Theologin Jacqueline Straub ist heute Vormittag bei uns. Eine Frau, die Priesterin werden will, wobei das ja, Frau Straub, aus zwei Gründen schon mal gar nicht geht. Erstens, Frauen in der katholischen Kirche können nicht Priesterin werden. Und Punkt zwei, sie sind verheiratet.
Das stimmt.
So.
Aber das sind einfach Regeln aus alten Zeiten, die geändert werden können und die geändert werden müssen. Das Zölibat ist erst im 12. Jahrhundert eingeführt worden, so wie wir es heute kennen. Und dass Frauen nicht Priesterinnen werden, nur weil sie Frauen sind, ist schlicht und weg eine Diskriminierung. Und das kommt noch aus alten Zeiten, als die Frau weniger wert erachtet wurde als der Mann.
Also bei aller Wertschätzung für Sie und Ihr Engagement, glauben Sie ernsthaft, dass Sie die dicken Mauern des Vatikan zum Einsturz bringen können?
Ich lebe mit der Hoffnung, dass ich es eines Tages schaffe. Und ich weiß, dass hinter mir ganz viele Frauen und Männer stehen, die das ebenfalls unterstützen und die ebenfalls Reformen in der Kirche wünschen. Und darum gebe ich nicht auf.
Wobei also ein Teil der Mails, die wir kriegen, und wir kriegen viele rein, Sie genau in diesem Kampf bestärken und Ihnen solidarische Grüße sozusagen schicken. Andererseits gibt es natürlich auch Hörer, die sagen, dieser Gast ist komplett plemplem. Aber das hören Sie auch nicht zum ersten Mal.
Nein, das höre ich nicht zum ersten Mal. Also das sagen mir natürlich viele, sagen, warum setzt du deine ganze Energie in sowas, was doch eh nicht klappt, man kann es eh nicht ändern. Aber die Kirche hat sich immer verändert in den letzten 2000 Jahren. Wenn Kirche sich nicht geändert hätte, dann hätten wir heute immer noch Priesterinnen. Und es waren immer Visionen von einzelnen Menschen, die ganze Gesellschaften geprägt haben oder die zu Erfindungen beigetragen haben. Und ich glaube, es braucht es. Es braucht diese ganz großen Träume im Leben von uns allen.
Gibt es historisch gesehen Frauen in der katholischen Kirche, die wirklich was bewegt haben? Frage.
Ganz viele Frauen.
Zum Beispiel?
Eine Hildegard von Bingen zum Beispiel, Teresa von Avila. Es gab in der Kirchengeschichte immer starke Frauen, vor allem Ordensschwestern, die auch Einfluss auf die Bischöfe und sogar auf die Päpste hatten. Die versucht haben, dass nicht nur mehr Krieg stattfindet, dass es Veränderungen gibt. Oder auch zum Beispiel Schwestern von irgendwelchen Bischöfen, worauf die eingeredet haben und gesagt haben, da müssen wir was ändern.
Gibt es das Ihrer Erfahrung und Ihrer Einschätzung nach heute auch noch?
Ja. Ja. Also ich kenne weltweit Frauen, die sehr gute Arbeit leisten, sehr stark sind und wirklich jeden Tag versuchen, die Kirche vor Ort weiterzutragen und auch den Glauben weiterzugeben.
Da gibt es tolle Frauen. Also mir fällt ein, Schwester Lea Ackermann, die sich seit vielen Jahren und sehr erfolgreich um osteuropäische Zwangsprostituierte kümmert. Die Frage ist nur, wie einflussreich so jemand mit seiner Arbeit dann im Vatikan ist.
Ich glaube, wenn wir alle gemeinsam auf den Vatikan zusteuern, dann gibt es auch eine sehr laute Stimme und dann kann man durchaus was bewegen. Schwierig ist natürlich einzelne Stimmen, die dann vielleicht versickern. Aber ich glaube, wenn jeder aufsteht, dann kann auch der Vatikan seine Ohren nicht mehr zumachen.
Sie haben an den Chef des Vatikan, an Papst Franziskus, einen Brief geschrieben. Hat er geantwortet?
Ich habe auf den ersten Brief habe ich eine Rückmeldung bekommen von Pietro Parolin, der Staatssekretär. Eine sehr freundliche Rückmeldung, aber natürlich diplomatisch. Jetzt nicht irgendwie, ja, du kannst es Priesterin werden. Auf den zweiten Brief habe ich dann von jemand anders eine Antwort bekommen. Und dann stand drin, Frauen können keine Priesterin werden. Punkt, Ende, aus.
Wenn man wie Sie als examinierte katholische Theologin, die ihr Studium, um es nochmal zu sagen, mit Summa Cum Laude abgeschlossen hat, wenn man wie Sie Priesterin werden will, dann polarisiert man zwangsläufig. Sie haben, glaube ich, auch schon mal Hausverbot bekommen oder Kirchenverbot, weil ein zuständiger Priester gesagt hat, die kommt mir nicht in meine Kirche rein. Wann und wo war das?
Das war in Bayern. Wir wollten drehen fürs ZDF und dann hat das ZDF dort angefragt, ob wir in der Kirche ein paar Aufnahmen machen dürften. Und dann hat der Pfarrer gesagt, in meiner Kirche und in allen anderen Kirchen, die zu mir gehören, darf diese Frau nicht rein, beziehungsweise darf nicht gefilmt werden.
Was sind die schlimmsten Mails, die Sie kriegen?
Ich glaube, wenn mich Leute als dumm, als naiv bezeichnen, dass ich die Kirche zerstören würde, weil eigentlich versuche ich die Kirche zu retten, weil im Moment ist die Kirche selber dabei, sich zu zerstören. Und ich glaube, dann braucht es mehr denn je Menschen, die aufstehen und sich für Reformen stark machen.
Wie würden Sie jetzt beispielsweise mit einer Mail umgehen, eines Hörers, der sagt, die katholische Kirche richtet so viel Schlechtes an, Stichwort Missbrauch. Warum will man ausgerechnet in so einem Verein selbst Karriere machen?
So eine Aussage kann ich voll und ganz verstehen. Die katholische Kirche, also nicht alle in der katholischen Kirche, aber gewisse Menschen in der katholischen Kirche haben unglaublich viel Schaden angerichtet. Wenn ich Beiträge sehe über Missbrauchsopfer, dann fange ich an zu weinen, weil mich das so tief bestürzt. Wie kann eine Institution, die den Glauben verkünden will, so was Schlimmes anrichten? Und ich bleibe aber drin, weil ich eben dran glaube, dass die Kirche sich ändern kann und wieder für die Menschen da sein kann.
Also über Missbrauch und diese Missbrauchsgeschichte werden wir eingehend nochmal separat und getrennt sprechen. Bleiben wir nochmal bei den Mails. Eine Hörerin schreibt, was wäre, wenn, Frau Straub? Was wäre, wenn alle Frauen aus der Amtskirche sich zurückziehen, wenn keine Frau mehr die Messe besucht, keine putzt mehr die Kirche, keine macht Messnerdienst, keine spielt Orgel. Ist das nicht, Frage, ein schöner Traum?
Das wird bald Realität sein. Vom 11. bis zum 16. Mai gibt es in Deutschland einen Frauenstreik in der katholischen Kirche. Innerhalb dieser Woche werden keine Kirchen betreten. Frauen werden ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten und auch ihre hauptamtlichen Tätigkeiten beiseite legen, um einfach mal aufmerksam zu machen, was da alles falsch läuft. Und wenn man darüber mehr wissen will, mal schauen bei Facebook Maria 2.0. Das sind die ganzen Informationen.
Wer veranstaltet denn diesen Streik?
Das sind engagierte Frauen in der Kirche, Frauenbünde, die dahinter stehen, also katholische Frauen, die gesagt haben, jetzt reicht's, jetzt müssen wir mal auch ein sichtbares Zeichen setzen.
Ist das nicht ein sehr aktiver Part, den Frauen da übernommen, verbunden letztlich auch mit sowas wie Rebellion?
Ich glaube, dass Rebellion jetzt mehr denn je angesagt ist, weil gute Argumente ziehen in der katholischen Kirche leider nicht. Die letzten Jahrzehnte haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler alles versucht, das auf einer wissenschaftlichen Ebene auszudiskutieren, aber es wurde leider Gottes immer abgeblockt.
Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Also Sie haben ja auch in Talkshows zum Beispiel mal mit einem Bischof, ich glaube mit dem von Münster, diskutiert. Hat er verstanden, was Sie wollen? Hat er das abgeblockt?
Die meisten verstehen das schon, aber können das nicht nachvollziehen und sagen halt auch, ja, in die katholische Lehre sieht es eben nicht vor, dass Frauen Priesterinnen werden dürfen, dann müssen sie sich eben andere Perspektiven suchen.
Dann ist es halt so.
Genau, manche sagen auch, eine Frau kann vom Heiligen Geist nicht berufen werden zur Priesterin.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.
Mit Jacqueline Straub, eine Theologin, die ihr katholisches Theologiestudium sehr erfolgreich abgeschlossen hat, keine Anstellung innerhalb der katholischen Kirche dann angenommen hat bzw. bekommen hat, heute letztlich freiberuflich tätig ist in ihrem Kampf für die Gleichberechtigung von Frauen. Wie weit sind Sie in diesem Kampf, Frau Straub, gekommen?
Also ich bin noch keine Priesterin, von dem her habe ich das Ziel noch nicht erreicht. Aber ich würde sagen, dass ich in den letzten Jahren schon sehr viele Leute mobilisieren konnte, dass ich durch meine Aufklärungsarbeit auch viele Menschen erreichen konnte, auch international. Und ich spüre, dass immer mehr und mehr Menschen auch den Mut fassen, auch öffentlich hinzustehen und zu sagen, es reicht, wir müssen was ändern in der katholischen Kirche.
Ist das heute auch ein Stück weit einfacher insofern, als die katholische Kirche ja letztlich in ihren Fundamenten erschüttert wurde durch diesen ganzen Missbrauchsskandal?
Der Missbrauchsskandal, so schlimm er auch ist, hat sicherlich dazu beigetragen, dass die Menschen jetzt langsam keine Lust mehr haben und jetzt auch wirklich sagen, liebe Kirche, ihr müsst euch ändern, weil sonst gibt es euch bald nicht mehr. Aber die Reformen oder die Reformvorschläge, die sind zu jeden Zeiten, zu jedem Jahrhundert gab es Menschen, die aufgestanden sind und gesagt haben, wir müssen was ändern.
Auf der anderen Seite, dieser Missbrauchsskandal hat natürlich inzwischen auch die Vatikanspitze erreicht. Also wenn die ehemalige Nummer 3 des Vatikan, der für die Finanzen zuständige australische Kardinal Pell, heute rechtskräftig verurteilt in einem Gefängnis sitzt, dann hat das ja Auswirkungen.
Ja, ich finde es gut, dass diese Kardinäle, Bischöfe oder auch Priester einfach nicht mehr davonkommen mit ihrem eigenen System, sondern dass sie es auch wirklich staatlich verurteilt werden und die Konsequenzen für ihre Verbrechen tragen müssen. Ich hoffe, dass die Missbrauchsfälle noch viel mehr aufgeklärt werden, weil nur so kann auch eine Reinigung in der Kirche stattfinden. Wir dürfen es nicht weiter vertuschen und das wäre auch nicht rechtens für die hinterbliebenen Opfer.
Warum hat in der katholischen Kirche Missbrauch über so lange Zeit stattgefunden, in diesem Ausmaß, in dieser Dimension?
Da gibt es verschiedene Kriterien. Ein großes Kriterium sind diese Männerbünde, die über Jahrhunderte hinweg sehr stark werden konnten. Dann natürlich die verkorkste Sexualmoral, der Umgang mit Homosexualität und natürlich auch, dass Frauen keine tragende Rolle in den Leitungsämtern spielen und dadurch die Männer eigentlich machen konnten, was sie wollten.
Glauben Sie, Frauen, würden sie eine andere Rolle in der Kirche spielen, könnten da was abmildern oder abpuffern?
Definitiv. Frauen könnten da, würden da genauer hinschauen. Die Männer wären sich nicht mehr ganz so sicher, dass sie eben in ihren Männerbünden solche Sachen machen können, solche Verbrechen. Da wird sich definitiv was ändern und es ist auch wichtig, auch für die Kirche, weil die katholische Kirche besteht aus 50% Männern und 50% Frauen und das muss auch repräsentiert werden in den Ämtern.
Glauben Sie, nachdem auch medial dieses Thema Missbrauch so intensiv behandelt worden ist, dass diese alten Männerbünde innerhalb der katholischen Kirche einfach so weiter existieren können?
Leider existieren sie ja noch immer. Ich glaube, es muss noch viel mehr Druck von außen kommen, dass die auch aufgebrochen werden. Das heißt, es braucht auch einfach dann Verurteilungen von diesen Straftätern, damit auch andere wissen, wenn ich sowas mache, dann kann auch ich drankommen.
Der Papst hat vor ein paar Jahren über den Vatikan und im Vatikan über ein schwules Netzwerk gesprochen. Warum hat er das gesagt?
Weil es die wirklich gibt, diese schwulen Lobby. Und weil die auch sehr viel Macht haben in der katholischen Kirche. Und das ist eben das Paradoxe. Zum einen wird Homosexualität verteufelt und zum anderen gibt es dann Priester, die ihre Homosexualität durchaus leben. Ich persönlich habe nichts gegen Homosexuelle, aber ich würde mir wünschen, dass die katholische Kirche da auch mehr schaut, was die Menschen brauchen von heute. Und die brauchen ja, Akzeptanz.
Aber verzeihen Sie, wie passt das zusammen? Also Homosexualität, Bischöfe, die dann auch homosexuell sind und gleichzeitig eine Homophobie, die bis zu der Ansage geht, Homosexualität ist eine Krankheit, die geheilt werden muss?
Also diese Aussage ist schrecklich. Ich habe das schon öfters gehört. Ich glaube, es ist ein Selbstschutz. Die Bischöfe oder die Priester, die so extrem homophob sind, die denken, dass wenn sie solche homophobe Aussagen machen, dass niemand auf die Idee kommt, dass sie selber schwul sein könnten.
Das ist aber psychologisch relativ verworren.
Ja,
wenn ich das so amateurhaft sagen darf.
Aber das ist eben so das Problem, weil die katholische Kirche Homosexualität verteufelt, fast gar. Und dann sehen die vielleicht gar keine andere Möglichkeit, als jetzt selber gegen Homosexuelle zu schießen, indem sie dann sich selber eigentlich beleidigen.
Also der emeritierte Papst Benedikt hat sich ja vor ein paar Tagen auch nochmal geäußert im Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal und gesagt, Schuld sei letztlich diese 68er-Bewegung, die die Sexualität entfesselt habe. Wie schätzen Sie das ein?
Also ich bin mir sicher, dass es Missbrauch schon und Vergewaltigung von Nonnen schon vor den 68ern gab. Es gibt durchaus Tendenz dazu, dass die Gesellschaft einen Beitrag geleistet hat, aber nicht so sehr, wie der Papst Benedikt das behauptet hat, sondern es liegt wirklich an dem Sexual oder an dem Denken über Sexualität in der katholischen Kirche und der Umgang mit der eigenen Sexualität.
Aber Sexualität gibt's doch gar nicht in der katholischen Kirche. Die ist doch per se verboten.
Innerhalb der Ehe und zur Fortpflanzung darf es gelebt werden.
Nein, ich meine jetzt bei denen, die in der Kirche als Priester beispielsweise leben. Ja. Es gibt ein Zwangszölibat, damit ist die Sexualität abgeschafft. Und warum gibt es dann trotzdem Missbrauch in diesem Ausmaß?
Der Mensch ist ein sexuelles Wesen. Das heißt, auch wenn er es versucht, er kann seine sexuellen Gefühle nie ganz unterdrücken. Natürlich müssten eigentlich diese Priester alle zölibatär leben und sich danach halten. Manche haben ja auch Beziehungen zu Männern oder Frauen und wenn es auf Augenhöhe ist, ist kein Problem. Aber sobald es dann eben darum geht, ein Machtverhältnis darzustellen und sich an kleinen Kindern zu vergreifen, die eben dem jeweiligen Priester unterstehen, dann wird es schwierig und dann ist es nicht mehr normal.
Also im Zusammenhang mit diesem Missbrauchsskandal oder letztlich auch erst vor kurzem ist ja klar geworden, dass auch Ordensfrauen, dass auch Nonnen Opfer sexueller Gewalt geworden sind. Umgekehrt gefragt, warum haben die sich nie geäußert oder dieses nie öffentlich gemacht?
Nonnen haben sich ja auch in den Zölibat zu halten. Und bei ihnen geht noch die Keuschheit ist am Vordergrund. Und dann natürlich auch den Gehorsam. Natürlich, wenn sie jetzt von einem Priester, der ihnen übergestellt ist, vergewaltigt werden, dann sind sie zum einen, haben sie die Jungfräulichkeit, also das Zölibat, sag ich mal, gebrochen. Also obwohl, sie haben es ja nicht selber gebrochen, es ist ihnen gebrochen worden. Ja. Und zum anderen so müssen sie aber Gehorsam halten. Und das ist eben das Paradoxe, dass eben sehr viele Priester ausgenutzt haben, um diese Frauen gefügsam zu machen. Anstatt dass die dann sich schuldig fühlen, fühlen sich die Frauen schuldig, weil sie merken, dass sie in ihrer Identität einfach zerstört wurden.
Also in diesem Punkt muss oder sollte sich vielleicht doch ein bisschen was ändern.
Es muss sich was ändern, weil es gibt so viele Opfer in der katholischen Kirche.
Nach wie vor kriegen wir viele Mails, auch die Mail einer Hörerin, ich glaube aus Rottenburg, die uns schreibt, was Missbrauch angeht, hat möglicherweise 68 doch was mit zu tun, wenn nicht mit der katholischen Kirche, dann beispielsweise mit dem, was in der Odenwaldschule passiert ist.
Es stimmt, es gibt natürlich auch, überall gibt es Missbrauch, im Sportverein, in anderen Schulen. Aber in der katholischen Kirche gab es einen strukturierten Missbrauch, der auch über die Jahrzehnte hinweg einfach gedeckt wurde. Es gibt Fälle von Ordensschwestern, die vergewaltigt wurden von Priestern, wo sogar von anderen Ordensschwestern, die ihnen höher gestellt wurden, dorthin geschickt wurden zu diesen Priestern zur Lustbefriedigung. Die wurden schwanger und wurden zur Abtreibung gezwungen.
Das ist dokumentiert, dass es diese Fälle gegeben hat. Priester vergewaltigt, Nonne, Ordensfrau, die wird schwanger und muss abtreiben.
Es gibt Frauen, Ordensschwestern, die ausgetreten sind und die das öffentlich gemacht haben. Manche sind auch schwanger geworden und haben sich verweigert, abzutreiben und wurden dann aus dem Orden entlassen.
Okay, oder nicht okay.
Nicht okay.
Wenn Sie am Ende der Sendung gefragt ein bisschen was bewegen dürften, Konjunktiv, Zölibat oder Zwangszölibat würden Sie abschaffen?
Der Zölibat müsste freiwillig gestellt werden, dass jeder entscheiden kann, ob er heiraten will oder nicht. Und es braucht natürlich Frauen. Frauen müssen die gleichen Rechte bekommen wie die Männer in der katholischen Kirche. Das heißt, es braucht Frauen als Diakoninnen und als Priesterinnen und hoffentlich auch als Bischöfinnen.
Kurz noch die Unterscheidung Diakon, Priesterin.
Diakon ist die erste Stufe. Also jeder, der Priester werden will, wird zuerst zum Diakon geweiht und dann wird er zum Priester geweiht.
Was das Zölibat angeht, da gibt es, also nach meiner Beobachtung, durchaus auch nicht ganz einflusslose Männer innerhalb der katholischen Kirche, die da ein neues Nachdenken anregen. Sehen Sie das auch so?
Es gibt durchaus mehr Bischöfe und auch Priester, die es auch in der Öffentlichkeit sagen, wir müssen darüber nachdenken oder sich sogar vorstellen könnten, den Zölibat zu lockern. Und das finde ich ein guter Weg. Es muss aber schneller gehen, weil wir sind schon mitten in der Krise in der katholischen Kirche und es braucht jetzt Veränderung.
Wird Franziskus dieses Thema Zölibat angehen in seiner Amtszeit?
Nein, das glaube ich nicht. Franziskus hat ganz viele andere Themen auf dem Tisch liegen, die ihm wichtiger sind. Aber vielleicht macht er die Bahn frei für sein Nachgänger.
Bedeutet natürlich auch, dass das Thema Frauen als Priesterinnen unter Franziskus nicht mehr auf die Agenda kommt.
Das glaube ich nicht. Leider Gottes. Aber vielleicht schafft er es, dass die Dialogstruktur in der katholischen Kirche lockerer wird. Das heißt, dass man nicht mehr Angst haben muss, wenn man etwas sagt, dass man dann gerade abgestraft wird.
Werden Sie es mit Ende 20 noch erleben, dass die Möglichkeit, Priesterin zu werden, plötzlich ganz real wird für Sie?
Ich bin 28. Das heißt, da müsste die katholische Kirche schon einen ziemlichen Spurt hinlegen. Ich glaube nicht, dass ich es mit Ende 20 oder Anfang 30 erleben werde, aber ich werde weiterhin kämpfen und ich werde hoffen, dass die katholische Kirche es schafft, auch wieder zu ihren Wurzeln zurückzukommen.
Irgendwann wird die katholische Kirche Priesterinnen haben?
Ja.
Wird irgendwann die katholische Kirche auch mal eine Päpstin haben?
Wäre cool. Aber das werde ich, glaube ich, nicht mehr erleben.
Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört.